SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Ich bin Utku Pasarkaya.
Und ich bin Sophie Rebmann.
In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig machen.
Eine gute halbe Stunde reden wir hier über unser Land, so wie es ist.
Insgesamt mussten mehr als 20 Millionen Menschen aus fast ganz Europa während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit leisten.
Geh nie ohne dein Arbeitsdokument aus dem Haus, damit du nicht erwischt wirst und als Zwangsarbeiterin nach Deutschland transportiert wirst.
Wirklich jeder kam mehrfach mit ZwangsarbeiterInnen in Berührung.
Es war so, dass Teile dieser Wachmannschaften ja aus den Dörfern kamen. Und bis heute ist das ein Tabu.
Das liegt natürlich dann in der Natur der Sache, dass sich jetzt Menschen melden, die ein Interesse an dieser Erinnerung haben.
Wir wurden dann als Nestbeschmutzer bezeichnet und noch als Kommunisten.
Und heute geht es um Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen während der NS-Zeit.
Das ist ein dunkles Kapitel, das weit weg scheint und das Thema wurde lange nicht beachtet. Deshalb nehmen wir uns den Jahrestag des Kriegsendes des Zweiten Weltkriegs zum Anlass, um darüber zu sprechen. Ich habe auf Google Maps nach Gedenkstätten und Lagern für Zwangsarbeiter gesucht und bin erschrocken, als ich nach Baden-Württemberg reingezoomt habe. Da gab es ganz viele, also es war irgendwie wie, als wäre Baden-Württemberg übersät von solchen Gedenkorten, von ehemaligen KZs und Arbeitslagern. Waren irgendwie alle in so 50 bis 100 Kilometer Abstand zu finden. Also die scheinen sehr präsent gewesen zu sein und es war mir gar nicht klar, wie präsent das ist. Und die geben ja auch nur einen Hinweis auf die Zwangsarbeiter, die Gefangenen, die an organisierten Stellen schuften mussten.
Und dann gab es natürlich noch die ganzen Bauernhöfe, die Landwirtschaft, wo viele Zwangsarbeiter eingesetzt waren. Die Zahl der Zwangsarbeiter in Deutschland war also ziemlich groß. Wie groß? Darüber kann uns Julia Röttcher mehr erzählen. Sie ist Historikerin und arbeitet am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Frau Röttcher, wie viele Zwangsarbeiter gab es in Deutschland und wo waren die beschäftigt?
Wir können sagen, dass insgesamt von 1939 bis 1945 im Deutschen Reich und den von ihm annektierten Gebieten insgesamt etwa 13 Millionen Menschen Zwangsarbeit leisteten. Und die ZwangsarbeiterInnen kamen aus allen von der Wehrmacht besetzten Ländern, vor allem aus der Sowjetunion, Polen und Frankreich. Dazu kommen noch Millionen Männer, Frauen und Kinder, die in den besetzten Gebieten zur Arbeit gezwungen wurden. Das heißt, insgesamt mussten mehr als 20 Millionen Menschen aus fast ganz Europa während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeit im Deutschen Reich oder den besetzten Ländern leisten. Sie wurden vor allem in der Landwirtschaft, der Rüstungsindustrie, dem Bergbau und im Bauwesen eingesetzt.
Enorme Zahlen.
Eine gigantische Zahl, 20 Millionen, das ist kaum vorstellbar, diese Zahl. Und ich glaube, gar nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Nein, jedenfalls nur bei einem sehr kleinen Teil der Öffentlichkeit oder die auch, die sich dafür interessieren, die können natürlich sich diese Zahlen zugänglich machen. Aber die Ausmaße sind natürlich erheblich. Sie machen deutlich, dass das ein großer Anteil der Arbeitskräfte insgesamt war. Also gegen Ende des Krieges stellten die ZwangsarbeiterInnen fast die Hälfte der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, ein Drittel in der Rüstungsindustrie und im Bauwesen sowie ein Viertel im Bergbau. Aber eben auch in privaten Haushalten und im Handwerk gehörten sie zum Alltag. Das heißt, jeder, wirklich jeder kam mehrfach mit ZwangsarbeiterInnen in Berührung. Das ist kein Randphänomen, das auf einige wenige Lager beschränkt blieb, sondern eine allgegenwärtige Erfahrung.
Sie arbeiten ja an einem Projekt, das letztendlich auch die Erinnerung daran wachhalten will, mit Ihrem Institut, dem Deutschen Polen-Institut. Und das Projekt, das heißt Lebenszeichen. Sophie, du hast mir ja manches voraus, unter anderem auch, dass du Polnisch kannst.
Znaki życia heißt das. Das wolltest du fragen.
Genau. Ich sag's nochmal und dann du, Lebenszeichen.
Znaki życia.
Julia Röttcher, Sie suchen Erinnerungen mit Ihrem Projekt, historische Dokumente, materielle Spuren und Zeitzeuginnen, die Hinweise auf polnische Schicksale in der Region, jetzt ganz konkret in Rheinland-Pfalz und im Saarland geben können. Haben sich denn schon Menschen bei Ihnen gemeldet?
Ja, das kann man wohl sagen. die Menschen berichten uns eben ganz unterschiedliche Dinge. Also es haben auch Kinder von polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern sich gemeldet und von den Erfahrungen erzählt, die sie nach dem Krieg gemacht haben. Auch vereinzelt Menschen, die hier selbst Zwangsarbeit geleistet haben. Menschen haben uns von ihren Initiativen berichtet. Wir haben alle möglichen Erfahrungen dabei und es wird jetzt eine große und spannende Aufgabe sein, das auszuwerten und vor allen Dingen zu vertiefen.
Wir haben auch noch einen weiteren Gast, Herrn Professor Jerzy Kochanowski. Sie sind gerade in Warschau, richtig?
Ja, guten Tag.
Hallo. Wir wollen mit Ihnen besprechen, wie das in Polen gesehen wird und darüber, wie in Deutschland und in Polen an Verbrechen und in dem Fall eben an Zwangsarbeit erinnert wird.
Herr Professor Kochanowski, wie viele Polinnen und Polen mussten denn in Deutschland Zwangsarbeit leisten? Weiß man das?
Also insgesamt bis Herbst 1944, das waren mehr oder weniger 1.700.000 Menschen, darunter die Mehrheit natürlich die Polen. Aber es gibt auch relativ große Gruppe von Weißrussen und Ukrainer, die von ehemaligen polnischen Ostgebieten nach Deutschland geschickt wurden. Und sie trugen keine Buchstabe P, sondern drei Buchstaben Ost. Aber das waren auch ehemaligen polnischen Staatsbürger.
Da muss man dazu sagen, dass die ZwangsarbeiterInnen in Deutschland an der Kleidung eine Kennzeichnung tragen mussten. Im Prinzip so wie die jüdischen Bürger einen Stern tragen mussten, so mussten eben die ZwangsarbeiterInnen auch dieses Kennzeichen tragen, dass sie sofort für alle erkennbar waren sozusagen. Sie haben uns erzählt, dass es verschiedene Phasen auch gab dieser Zwangsarbeit. In der ersten Phase, so von 1939 bis 1942, 43, hat das Nazireich versucht, die Leute anzuwerben quasi, sozusagen zur freiwilligen Arbeit zu bewegen. Und später dann gab es Zwangsquoten und dann gab es auch Razzien in den Städten, wo man die Leute wirklich dann sozusagen eingefangen hat und verschleppt hat. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, aber die größte Gruppe der sogenannten Freiwilligen wurden Ende 1939 und Anfang 1940 angewerbt. Später, als die Lebensbedingungen und so weiter schon klar geworden sind für die Polen im Generalgouvernement oder Posen.
Also die schlechten Lebensbedingungen quasi bekannt wurden.
Ja, also in diesen Werbeaufrufen, die Deutschen präsentieren, die Arbeit in Deutschland wird ein Paradies. Ja, also mit sehr guten Lebensbedingungen, mit sehr hohem Gehalt. Gleichzeitig die Arbeitslosigkeit Anfang des Krieges war unglaublich hoch. Alle Fabriken, Anstellte und so weiter wurden geschlossen. Und besonders die ehemaligen Arbeiter und auch ein Teil der Intelligenz verfügten über gar keine Lebensmöglichkeiten. Und eine relativ große Gruppe hat diesen Vorschlag, nach Deutschland zu fahren, angenommen. Die Arbeit in Deutschland, Saisonarbeit oder langfristige Arbeit in Deutschland, bietete in Polen eine lange Tradition, die sogenannte Sachse. Also das bedeutet, dass jedes Jahr Hunderttausend von Polen wanderten nach Mecklenburg, Bayern und so weiter und so weiter und suchten dort die Arbeit, um etwas Geld zu verdienen. Und diese Erinnerung war Anfang des Krieges noch sehr lebendig. Und deswegen auch eine relativ große Gruppe hat sich freiwillig gemeldet. Aber relativ schnell die Briefe und die Informationen aus Deutschland zeigten ein reales Bild in der Arbeit dort, besonders in Fabriken. Die Reaktionen aus der Städten, aus den Fabriken und so weiter waren im Grunde genommen sehr schlimm. Und es war später sehr schwer, Freiwilligen zu bekommen. Und deswegen schon in 1940 und besonders später, 1941, 1942, wurden verschiedene Strategien und Techniken entwickelt, um diese Arbeiter zwangsweise zu bekommen. Sicher, die Mehrheit wurde zwangsweise rekrutiert.
Daran erinnere ich mich auch, dass meine polnische Oma mir erzählt hat, die hat in Krakau gewohnt, kam da aus dem Dorf dorthin, dass sie von ihrer Tante gesagt bekommen hat, geh nie ohne dein Arbeitsdokument aus dem Haus, damit du nicht erwischt wirst und eben im schlimmsten Fall als Zwangsarbeiterin nach Deutschland transportiert wirst. Jetzt haben sie ja gesagt, dass diese Geschichte eben so unterschiedlich ist, dass es eben Freiwillige gab und dass es Menschen gab, die davor Angst hatten, dass auch die Arbeitsbedingungen unterschiedlich waren. Wie wird denn diese Geschichte der polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in der polnischen Gesellschaft, wie ist die denn präsent?
Ist präsent oder richtiger sagen, war präsent. Das war relativ präsent in den 60er Jahren. Und meiner Meinung nach die größte Interesse für Zwangsarbeit, Zwangsarbeiter, Entschädigungen und so weiter. Das war diese Dekade, mehr oder weniger zwischen 1995 und 2005. Das war wirklich ein Gipfel der Interesse für Zwangsarbeit und Zwangsarbeiter. Und besonders heute, das ist ein marginales Thema.
Das ist in Deutschland ähnlich so. Es kommt immer wieder mal irgendwie auf, wenn das geleugnet wird, dass Unternehmen auf Zwangsarbeit zurückgegriffen haben. Deswegen bin ich eben selbst auch auf Spurensuche gegangen, weil ich wissen wollte, wer erinnert da an diese Menschen und wie. Und dafür bin ich eben nach Heilfingen gefahren. Das ist ein kleiner Ort zwischen Tübingen und Herrenberg in Baden-Württemberg.
Nach 150 Metern links abbiegen.
Dort ist eine Gedenkstätte des ehemaligen KZ-Außenlagers. Das Außenlager heißt Heilfingen-Teilfingen. Da landet man mitten am Ende eines Feldwegs zwischen so Äckern an einem Mahnmal. Während des Krieges war dort ein Flugplatz und da haben jüdische Häftlinge, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene mitarbeiten müssen, diesen Flugplatz weiter auszubauen. Und ja, da wäre meine Frage einmal noch an Sie, Frau Röttcher. Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, wie unterscheidet sich das?
Zivile Zwangsarbeiter, das heißt, jemand wird verschleppt, ja, gefangen genommen, auch mit einem bestimmten Ziel, womöglich mit einer bestimmten Bestellung einer großen Firma, ja, und Kriegsgefangene, die eben natürlich auch zur Zwangsarbeit herangezogen wurden.
In Heilfingen steht da zwischen den Äckern jetzt ein Mahnmal und dort habe ich Volker Mall getroffen. Das ist so ein Mann mit weißen Haaren, schwarzem Wollmantel und Crocs an den Füßen. Und ich wollte von ihm wissen, mit welchem Gefühl er immer zu diesem Mahnmal kommt.
Ja, schon ein bisschen stolz, ja. War schon ganz gut, was wir gemacht haben.
Wenn er und sein Kollege Roth nicht gewesen wären, dann würde dieses Mahnmal und die Gedenkstätte nämlich gar nicht existieren, vor dem wir da gestanden haben. Die beiden waren Geschichtslehrer in Herrenberg, das ist 10 Kilometer entfernt, und haben sich auch selber lange nicht dafür eingesetzt, die Erinnerung daran wachzuhalten. Bis zu einem Tag, 2002 war das, in Heilfingen gab es eine Ausstellung.
Mit Luftaufnahmen der Alliierten von 1944-45. Die Tendenz war damals alles halb so schlimm. Es gab gar kein KZ. Es gab nur ein Lager, aber das auch nur ganz kurze Zeit.
Mall und sein Kollege Roth haben aus der Presse darüber erfahren, wie die Vergangenheit verharmlost wurde.
Und das hat uns damals geärgert. Wir hatten daraufhin gesagt, nach dieser Veranstaltung, jetzt müssen wir doch etwas machen. Wir müssen schauen, was da tatsächlich passiert ist in Heilfingen, Teilfingen.
Deshalb gründen sie einen Verein, den Verein gegen das Vergessen. 2002 ist das also noch im selben Jahr. Sie schalten die SPD-Bundestagsabgeordnete Birgit Kipfer ein und die Landeszentrale für politische Bildung. Ihr Ziel, ein Mahnmal erstellen, einen Gedenkpfad erstellen und aufarbeiten, was passiert ist. Und dafür wollen sie ein Dokumentationszentrum aufbauen. Und bei der Recherche wollen sie sich Unterstützung holen. Sie fahren nach Tübingen, weil sie die Recherche zu dem Fall gerne an einen Professor, an einen Doktoranden, jemanden von der Uni abgeben wollen. Sie haben aber keinen Erfolg an der Uni.
Wir haben ein halbes Jahr ungefähr gewartet und dann haben wir es halt gelassen.
Aber Sie haben nicht aufgegeben, sondern beschlossen, wir machen es selbst. Mals Frau war damit gar nicht so einverstanden.
Ja, die hat dann halt mitgelitten. Wir haben mehrere Jahre überhaupt nichts anderes gemacht als hier diese KZ-Sache.
Sie begannen zu recherchieren und haben sich erst einmal mit den jüdischen Häftlingen befasst. Sie haben Namen von 601 Häftlingen gefunden und diese 601 Namen haben sie auf das Mahnmal eingetragen, das 2010 eingeweiht wurde und aufgestellt wurde. Das ist so ein großer Betonklotz und davor ein Dreieck aus Aluminium, das daran erinnern soll, dass das ein Flugplatz war und gleichzeitig, dass das die Spitze des Eisbergs ist. So wie ein Eisberg eben nicht komplett zu sehen ist, so ist das auch mit vielen Schicksalen der Menschen, der Zwangsarbeiter, die unerkannt bleiben. Und damit passt dieses Denkmal perfekt zu dem Ort, an dem es steht. Denn später stellt sich raus, dass diese 601 Namen, die auf dieses Mahnmal draufgeschrieben wurden, gar nicht ausreichen, um die ganze Menge abzubilden. Denn es haben bis zu 2000 Menschen in diesem Steinbruch auf dem Flugplatz und in den Werkstätten mitgearbeitet. Die Kriegsgefangenen und die Zwangsarbeiter, die haben Mall und Rot am Anfang außen vor gelassen.
Bei den Zwangsarbeitern, die haben wir eigentlich ein bisschen vernachlässigt, aber da war jetzt vor 2 Jahren ein Grieche hier, Nikolas Kaltsas heißt der, und mit seinem Besuch habe ich dann begonnen, mit einem griechischen Historiker jetzt die Geschichte dieser Griechen aufzuarbeiten. Es dauert noch ein bisschen, aber so im Laufe des Jahres wird dann dazu Publikation erscheinen.
Und dabei war aber eben überhaupt daran zu erinnern, dass es dieses Lager gab, in dem Menschen arbeiten mussten unter menschenunwürdigen Bedingungen, das stieß im Dorf schon böse auf. Also auf einer Veranstaltung, die Mal und Rot organisiert haben, wurden sie wohl aufs Übelste beschimpft.
Wir haben referiert vor ungefähr 40 Leuten und dort sind sie dann praktisch über uns hergefallen, kann man sagen. Was macht er denn da? Kümmert euch doch um die Flüchtlinge, das wäre viel wichtiger. Und wir wurden dann natürlich auch als Nestbeschmutzer bezeichnet und möglichst dann auch noch als Kommunisten.
Und immer noch kommt es anscheinend vor, dass der Bauer, dem das Feld neben dem Parkplatz von dem Mahnmal gehört, da am Jahrestag des Gedenkens einfach Mist ablädt. Und Mal sagt, das liegt daran, dass die Menschen sich schuldig fühlen.
Also es ist natürlich so, dass manche doch ein schlechtes Gewissen hatten. Es war so, dass Teile dieser Wachmannschaften ja aus den Dörfern kamen. Und bis heute ist das ein Tabu. Es ist unklar, wie sie sich verhalten haben. Manche haben sich gut verhalten, manche halt auch schlecht. Also da gibt es das schlechte Gewissen. Und es war ja auch so, dass die Gemeinden hier schon bei der Märzwahl 1933 sehr massiv für die NSDAP gestimmt haben. Also das liegt irgendwo unten auch noch.
Und natürlich war in diesem Ort auch das Bedenken groß, dass der Ortsname für immer mit der Vergangenheit verbunden wird und dass man nicht mehr unbeschwert sagen kann, man kommt aus Halfingen oder aus Teilfingen.
Frau Röttcher, soweit ich Sie verstanden habe, stößt Ihr Projekt eher auf Interesse, weniger auf Widerstand.
Ja, ich bin froh, dass Sie das fragen. Tatsächlich habe ich ja gesagt, wir haben sehr viele Hinweise erhalten. Das liegt natürlich dann in der Natur der Sache, dass sich jetzt natürlich Menschen melden, die ein Interesse an dieser Erinnerung haben oder die sich auch in der Vergangenheit engagiert haben. Dennoch wäre es ja möglich, aber es sind bei uns keine Beschimpfungen eingegangen, keine Relativierungen des Projekts. Vielleicht mal davon abgesehen, dass es jemanden gab, der gefragt hat, hier sind doch auch die Geschichten der Vertriebenen relevant. Nun, das ist ja nicht unser Thema, sondern wir haben eben von vielen gehört, die gesagt haben, ich möchte auch die negativen Erfahrungen weitergeben, die vielleicht auch meine Verwandtschaft gemacht hat. Wir haben viele Berichte eben auch aus dem ländlichen Bereich. Auf so einen Aufruf hin melden sich ja diejenigen, die vielleicht die vergessenen Geschichten erzählen oder die Einzelgeschichten, nicht jetzt unbedingt, wenn es um große Lager geht. Und natürlich wurde da sehr freimütig auch erzählt. Wir können daraufhin Zeitzeugeninterviews führen von Menschen, eben nicht nur den Betroffenen, das wäre natürlich das Allerbeste, aber genauso interessant, weil wir uns ja auch für die Erinnerung und die Aufarbeitung interessieren, sind natürlich Berichte aus den Gemeinden von jemandem, der zum Beispiel einer Hinrichtung beigewohnt hat. Auch das wurde uns schon erzählt. Aber wir haben eben auch viele, die sagen, also in unserer Familie hat eben jemand Zwangsarbeit geleistet und das lief eigentlich immer ganz harmonisch. Ja, das muss man natürlich einordnen, wie eine Historikerin jedwede Quelle einordnen muss. Aber wir haben da eben ja sehr viele Berichte von Menschen, die auch sagen, und wir hatten dann immer hinterher noch Kontakt. Es gibt auch viele, und das ist auch ein Ansatzpunkt unseres Projektes, Polinnen und Polen, die natürlich hier geblieben sind. Im rheinhessischen Garbsheim haben wir schon ganz viel Material zu jemandem bekommen, dessen Name auch schon veröffentlicht ist, Piotr Flaschowski. Deswegen kann ich den hier so nennen, der auch in den 70er Jahren verstorben ist, aber dem hat es eben dort gut gefallen, in diesem rheinhessischen Garbsheim. Der ist dann da geblieben, oder sagen wir mal, es ist ihm gut ergangen, so dass er letztendlich da geblieben ist. Wenn man dann nämlich eine Schicht tiefer schaut, dann sieht man, okay, was war denn mit seiner ostpolnischen Heimat? In die konnte er nicht zurück. Die war in diesem Maße eben nicht mehr existent. Sie war ein Teil der Sowjetunion. Das ist so eine ganz repräsentative Konstellation, wie jemand zu einer displaced person wird, ja, so dass man sich auch ganz konkret etwas hinter diesem für viele abstrakten Begriff vorstellen kann. Die Heimat ist nicht mehr da, selbst die Kontaktaufnahme ist schwierig. Er hat niemals rausgefunden, was aus seiner Familie geworden ist. Er wäre wohl auch gerne woanders hin ausgewandert, aber es wollte ihn auch keiner haben. Letztendlich ist er da geblieben. Also es ist so eine zweischneidige Geschichte. Diese Heimatlosigkeit setzt sich natürlich dann für so jemanden nach dem Krieg fort. Und gleichzeitig waren die Erfahrungen in diesem Ort aber so gestaltet, dass er auch da bleiben konnte und mochte. Ja? Das ist uns eben auch erzählt worden.
Da wollte ich auch dazu Herrn Professor Kochanowski fragen. Herr Kochanowski, Sie haben auch mit vielen Zwangsarbeitern sprechen können. Wie sind denn die Erinnerungen? Überwiegen da die schlimmen Erlebnisse? Gibt es da Grautöne? Wie war da so Ihr Eindruck? Weil es gab eben auch Zwangsarbeiter, die nach dem Krieg noch den Kontakt nach Deutschland aufrechterhalten haben.
Ja, ich muss sagen, ich habe alle diese Gruppe getroffen. Sowohl die Leute, die nach dem Krieg sehr gute Kontakte mit ehemaligen Gastarbeitgebern kultivierten. Natürlich, das war relativ einseitig. Also die ehemaligen, die Bauern zum Beispiel und später die zweite und sogar die dritte Generation, haben die Päckchen an meine Bekannten geschickt mit Kaffee und Schokolade und so weiter. Ich musste für diesen Menschen die Briefe aus dem Deutschen ins Polnische übersetzen und später auch die Antworten schreiben. Ja, das ist eine Seite. Zweite, eine von meiner Tanten, die nach Warschauer Aufstand nach Dresden geschickt wurde und hat dort unter sehr tragischen Umständen gearbeitet. Dort hat sie auch dieser Luftangriff von Februar 1945 überlebt, nicht in einem Luftschutzraum, sondern in Freien. Ja, und das war wirklich eine tragische Erinnerung.
Herr Professor Kochanowski, da muss man dazu sagen, die polnischen Zwangsarbeiter durften, das war ihnen verboten, in die Luftschutzbunker zu gehen.
Ja, also theoretisch ja. Es gab natürlich ganz unterschiedlich, ja, besonders wenn diese Luftschutzräume nicht zivil waren, sondern gehörten einen Fabriken und so weiter. Aber ja, im Grunde genommen ja. Nicht nur für die polnischen Zwangsarbeiter, sondern für alle östlichen Zwangsarbeiter aus Serbien, Griechenland, Ukraine, Russland auch. Und es gibt auch die Grautonen, also alles dazwischen, wie mein Onkel auch nach dem Warschauer Aufstand nach Westen geschickt und arbeitet in einem Bauzug in Bayern. Auch mit jungen Leuten wie er. Alle stammen aus Warschau. Sie haben sehr gute Kontakte mit deutschen Meistern. Zusammen mit deutschen Kollegen suchten nach etwas zu essen und zu trinken. Ja, also das war wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es gab gute Umstände, also besonders beim Bauern relativ oft. Ja, natürlich konnte man keine genauen Zahlen angeben. Aber das war auch nicht selten, dass die polnische Zwangsarbeiter oder die Zwangsarbeiterinnen als Familienmitglieder oder fast Familienmitglieder betrachtet wurden. Ja, das war auch keine Ausnahme und aßen zusammen mit Wirten und wohnten nicht im Stall, sondern im Haus. Aber es gab auch sehr oft ganz umgekehrt. Es ist schwer zu sagen, was konnte man als einen Schwerpunkt bezeichnen. In Großstädten, in Städten, in Fabriken, in der Industrie, sicher die Erinnerung meiner Tante aus Dresden. In der Landwirtschaft, das war sehr unterschiedlich. Und solche Erinnerungen wie meinen Bekannten aus 80er Jahren, schon damals war 70.
Da hing es davon ab, auf wen man da gestoßen ist, ne? Ob das eben
ja,
Menschen waren, die es gut meinten mit einem oder nicht.
Und auch ganz normale, fast ganz normale Erfahrungen. Wie mein Onkel, ja, er war dann damals 18 und hat diese Arbeit und diese ganze Arbeitsgeschichte etwas als Abenteuer betrachtet.
Unterschiedliche Erinnerungen. Und genau darum geht es auch in unserer Rubrik Gegen den Strich. Da möchte ich Sie, Julia Röttcher, fragen. Sie haben ja jetzt die Bürger aufgerufen, Ihnen Erinnerungen zu schicken, zugänglich zu machen. Aber es ist doch so, dass die meisten Menschen sich eher an Sie wenden, wenn Sie positive Geschichten erzählen wollen, wenn Sie positive Geschichten zu erzählen haben. Die Menschen werden doch zu Ihnen eher kommen und sagen, ja, also mein Großvater, Urgroßvater, die waren gut zu den Zwangsarbeitern. Und die Menschen werden seltener zu Ihnen kommen und erzählen, wie schlecht bei Ihnen in der Familie, auf dem Hof oder im Betrieb der Zwangsarbeiter behandelt wurde. Droht da eine Verschiebung sozusagen der Erinnerung?
Ja, das ist ja kein Phänomen, das jetzt neu ist. Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft ein breites Instrumentarium, mit dem seit den 80er Jahren solche Zeitzeugeninterviews in großen Mengen oder aller habhaft zu werdenden Mengen geführt worden sind. Also natürlich gab es auch davor schon längere Interviews. Sagen wir mal, in Polen gibt es eine reiche Tradition zum Aufrufen, Erinnerungen von KZ-Überlebenden einzureichen. Aber jetzt reden wir mal von der, sage ich mal, neueren Entwicklung. Das heißt, da sind wir jetzt nicht die Ersten, die sich darüber Gedanken machen müssen, sondern es ist klar, man erreicht mit einem Aufruf an Bürgerinnen und Bürger ja bestimmte Erinnerungsfragmente, die wir natürlich einbetten werden, auch in alles andere, was wir finden. Es wenden sich aber natürlich auch beide Seiten an uns. Das muss man auch sehen. Und wir bemühen uns eben natürlich auch, mit Betroffenen zu sprechen. Also etwa mit dem Sohn eines polnischen Zwangsarbeiters, der da massiv drunter gelitten hat. Ja, er war eben das Polackenkind. Und das hat ganz schlimme Auswirkungen gehabt, weil er eben auch schon als Kind erfahren hat, dass vielleicht andere Kinder das gar nicht überlebt haben, ja, diese Art der Stigmatisierung.
Dann die zweite kritische Frage an Sie. Sind Sie mit dem Projekt nicht 50 Jahre zu spät? Noch provokanter gefragt, jetzt, wo keiner mehr lebt, der sich daran direkt erinnern kann, graben Sie diese Erinnerungen aus?
Ja, das ist sicher richtig. Da möchte ich mich jetzt auch nicht verteidigen. Wir haben das jetzt aufgegriffen, auch vor dem Hintergrund, dass es in Deutschland eine Debatte gibt und auch einen Bundestagsbeschluss über die Errichtung eines zentralen Gedenkortes in Berlin für polnische Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, für die polnischen Opfer, ein Ort der Begegnung mit Polen. Und wir interessieren uns aber dafür, was gab es denn in der Vergangenheit dezentral? Was gibt es denn bereits an Gedenkzeichen? Und ich denke, das ist deutlich geworden. Wir wollen aber natürlich die Augen nicht verschließen. Wir interessieren uns auch ebenso für die Leerstellen und für die Debatten, die zu keiner materiellen Erinnerung geführt haben.
Ich kann nur erwähnen, das ist spät, aber nicht zu spät. Und das ist vielleicht unglaublich wichtig. Und nur am Rande. Also diese Vielfältigkeit und Differenzierung ist von den Historikern beobachtet und auch beschrieben, wie zum Beispiel dieses Buch von Katarzyna Woniak, ganz frisch. Das Buch zeigt diese Zwangswelten, also das ist eine Emotions- und Alltagsgeschichte. Also wirklich relativ neue Perspektive in dieser Welt der ehemaligen Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen.
Ich habe vor dem Mahnmal auch noch eine kritische Frage gestellt. Und zwar habe ich gefragt, glauben Sie wirklich, dass es etwas bringt, daran zu erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass man aus der Geschichte viel lernen kann. Wir können allenfalls sagen, dass manche Dinge, so wie sie damals gelaufen sind, heute nicht mehr so laufen sollten. ob wir dadurch da überhaupt was bewirken können durch Besuche von Schulklassen, das weiß ich nicht. Wir hoffen es.
Etwas skeptische Töne, die wir gerade gehört haben, Herr Professor Kochanowski. Wie sollten denn Deutschland und Polen an die Geschichte der ZwangsarbeiterInnen erinnern?
Ja, das ist unglaublich schwere Frage. Eine Frage, Sie sollen das gemeinsam machen oder geteilt? Meiner Meinung nach alles.
Sowohl gemeinsam als auch
sowohl einzeln. Sowohl gemeinsam als auch selbstständig oder allein oder auf eigenem Hand. Das ist nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Sicher unglaublich wichtig sind solche Aktionen wie dieses Projekt von Deutsches Polen-Institut in Darmstadt, die sich auf einem bestimmten Gebiet konzentriert. Und diese Regionalisierung ist meiner Meinung nach unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig ist die Arbeit mit jungen Leuten. Also jetzt haben wir vielleicht schon vierte Generation nach dem Krieg. Und diese Generation hat keine irgendeine Erinnerung an den Krieg. Sowohl die Großväter, die den Krieg bewusst erlebt haben, existieren nicht mehr. Ja, also aus der Kriegszeit verfügen wir fast ausschließlich für die ehemaligen Kinder. Ja, und deswegen, denn das ist so unglaublich wichtig. Also solche Projekte, solche Bildungszentren wie zum Beispiel in Berlin, Schönweide, dieses Zentrum ist unglaublich wichtig, und andere Zentren in Deutschland, als auch verschiedene Aktionen, die in Polen stattfanden und weiterhin stattfinden. Teilweise vom Institut für nationale Gedenken, wo arbeiten auch die Leute, die sich mit diesen Themen interessieren und publizieren, wie solche NGOs wie Zentrum Carta. Also wir mussten das zusammen machen, wir sind schuldig, ja, unseren Vorfahren.
Vielen Dank, Julia Röttcher, und vielen Dank, Jerzy Kochanowski.
Ja, vielen Dank auch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch an Sie.
Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal, sagen Sophie Riebmann
und Utku Pasarkaya.